So, einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich bin wieder gesund. Rot, die Farbe der Vitalität. Ja. Heute können Sie also wieder mit meiner Konzentrationsfähigkeit rechnen. Ja, zunächst die obligate Frage, ob es irgendwelche Bemerkungen gibt zu dem, was wir bis in der letzten Stunde gemacht haben, oder irgendwelche Diskussionsbemerkungen überhaupt zum Thema Astrologie. Ist irgendetwas bei Ihnen, liegt etwas an? Ja?
Ja, Sie haben sich letztes Mal ziemlich ausführlich darüber ausgelassen, dass diese astronomische Bezeichnung mit Wassermann und so, Wassermann-Zeitalter, dass man es eben nicht astrologisch genau beschrieben hat. Jetzt bin ich aber genau in der Woche mit der Frage konfrontiert worden, weshalb die Astrologie sich zwar auf das Wassermann-Zeitalter bezieht, von der Interpretation her, andererseits aber die Sterne, die Tierkreiszuordnung dann eben doch immer gerade um ein Zeichen versetzt ist. Also wie man das dann unter anderem finden kann.
Die Astrologen haben, also ich wiederhole nochmal für das Band. Also Ihre Frage ist, warum benutzen die Astrologen einerseits den siderischen Tierkreis, obwohl sie doch andererseits sagen, dass sie mit dem tropischen Tierkreis arbeiten. So kann ich das jetzt mal verkürzen. Ne? Also sie sagen, es ist jetzt das Wassermann-Zeitalter, das heißt also, sie beziehen sich auf den siderischen Tierkreis. Und andererseits betonen sie aber, dass sie mit dem tropischen Tierkreis arbeiten. Antwort ist, sie arbeiten halt mit beiden. Mit beiden Tierkreisen, und das tun sie eigentlich auch schon immer, denn diese Lehre von den Weltzeitaltern geht zurück. Plato hat schon von dem großen Weltenjahr von 26.000 Jahren gesprochen. Und die korrekte Antwort ist, bei der individuellen Astrologie, also bei der Deutung des individuellen Horoskops, bezieht man sich eben auf die Verhältnisse in unserem Sonnensystem. Und die Verhältnisse in unserem Sonnensystem werden durch den tropischen Tierkreis korrekt gespiegelt oder am besten gespiegelt. Und so wie unser Sonnensystem ein Teil des großen Kosmos ist, sozusagen, in das es eingebettet ist, so ist eben unsere Epoche ein Teil in diesem großen Ablauf der Weltgeschichte oder der Geschichte unserer Erde. Und so kann man sich das vielleicht vorstellen, diesen symbolischen Bezug zu dem siderischen Tierkreis. Nun ist es so, man könnte sagen, ja, haben denn jetzt die Astrologen dann also doch die Vorstellung, dass irgendwelche Sternkonfigurationen, die diese komischen Gruppen bilden und die man dann Wassermann oder sonst was nennt, haben denn die jetzt also doch irgendwie eine Wirkung? Ne? Das steckt dann natürlich keineswegs dahinter, das ist auch damit gar nicht gemeint. Vor etwa 2000 Jahren, sagte ich ja, deckten sich diese beiden Tierkreise in etwa, denn sie können sich überhaupt nie wirklich decken, weil, wie ich Ihnen erklärt habe, bei dem tropischen Tierkreis alle Zeichen gleich groß sind und beim siderischen Tierkreis sind die Zeichen ja unterschiedlich lang und überlappen sich ja auch zum Teil. Also decken können die sich nie. Aber sie hatten, wenn man es genauer ausdrücken will, denselben Anfangspunkt. Ja? Und es ist, wie alles Wissen in der Astrologie, verlieren sich die Ursprünge dieses astrologischen Wissens leider im Dunkel der vorgeschichtlichen Zeit. Warum also der Beginn des siderischen Tierkreises damals als in Deckung befindlich empfunden wurde mit dem Beginn des tropischen Tierkreises, kann ich Ihnen nicht sagen. Es gibt allerdings ganz weit zurückgehende Mythologien, die sagen, dass vor unserer Epoche, vor unserem Zeitalter, ein ganz, ganz ebenfalls sehr langwährendes Weltzeitalter existiert habe. Plato sagte sogar mal, es gab nicht nur eine Sinnflut, es gab deren vier. Vier große Sinnfluten, womit er meinte, viermal schon ist die gesamte Kultur auf der Erde vernichtet worden und eine völlig neue entstanden. Denken Sie an Atlantis zum Beispiel, ne, der sagenumwobene Kontinent Atlantis. Und warum also jetzt, wie soll man sagen, das ist einfach eine historische Tatsache, dass etwa zu Beginn unserer Zeitrechnung offensichtlich für die Astrologen ein ganz neues Weltenjahr begann. Also eine völlig neue, wiederum 26.000 Jahre währende Epoche. Und eines ist sicher, also die, wenn es zurückliegende Kulturen, also die vor unserer von der Geschichte überschaubaren Zeit liegen. Wenn es die gab, haben wir davon keine Zeugnisse. Und offensichtlich ist so, wenn man mal den Neandertaler und diese Erscheinungen der Frühgeschichte der Menschheit weglässt, offensichtlich ist so vor 2000 Jahren der Aufbruch einer neuen Zeit, wenn es nicht die erste war. Ja? Also irgendwie passt das ja schon. Unsere Geschichtsschreibung, die schriftlich überliefert ist, geht ja maximal 5000 Jahre zurück. Alles, was davor ist, beruht auf Messungen mit dieser Atommethode da, ne? Zerfall von Dingen. Mehr wissen wir ja von da nicht. Und dann können wir irgendwelche Pflanzenreste untersuchen und Meeresgrund durchbohren und die Schichten untersuchen. Aber es gibt ja keine direkten Zeugnisse von dem, was dort irgendwelche Wesen, die auf der Erde waren, wirklich getrieben haben. Also was man sagen muss als Antwort korrekterweise ist, die Astrologen arbeiten, wenn es um kollektive Phänomene geht, also um Phänomene, die die ganze Menschheit betreffen und nicht um Individualastrologie, arbeiten sie eben auch mit dem siderischen Tierkreis, wobei wiederum die Frage ist, das können wir gar nicht entscheiden, denn wir können die letzten 26.000 Jahre so schlecht überblicken. Es ist möglich, dass die Wanderung des Frühlingspunktes durch den siderischen Tierkreis, dass es dort gar nicht nach den Sternbildern geht oder gehen müsste, sondern dass auch der siderische Tierkreis eigentlich in 12 gleiche Teile unterteilt werden müsste und dass diese Sterngruppierungen, die man jetzt für den siderischen Tierkreis gewählt hat, unter Umständen diese Grenzen auch nur ungenau festlegen. Alles das wissen wir nicht. Man könnte versuchen, und das haben Kollegen auch getan in vergangenen Zeiten, man könnte versuchen, anhand geschichtlicher Studien herauszufinden, wo die Grenzen der verschiedenen Zeitalter vielleicht in etwa zu markieren sind. Wie gesagt, gibt es dieses Buch Aeon von dem Carl Gustav Jung, der sich mit dem Fischezeitalter sehr intensiv beschäftigt hat und auch so ein paar Randbemerkungen zu dem davorliegenden Widderzeitalter und dem davorliegenden Stierzeitalter gemacht hat. Weitere Fragen? Gut, dann denke ich, gehen wir weiter in unserem Stoff. Hier ist wieder, damit waren wir beim letzten Mal, wo ist denn das jetzt? Ah, da ist es. Beim letzten Mal waren wir also stehen geblieben, dabei, dass wir ein solches Horoskop, die grafische Darstellung der Positionen der Gestirne unseres Sonnensystems für den Moment der Geburt eines Wesens, eines lebendigen Organismus. Dieses Horoskop, das ist also die Grundlage für die Deutung, hatte ich Ihnen beim letzten Mal erklärt. Und ich möchte Ihnen heute abrissartig zunächst einmal schildern, wie denn nun der Astrologe bei der Deutung dieses Bildes vorgeht. Und dann, wenn ich das getan habe, dann beginnen wir mit dem eigentlichen, wie soll man sagen, uns den Rest des Kurses beschäftigenden Inhalt, nämlich die Erläuterung der symbolischen Bedeutung der einzelnen Planeten, Planet für Planet, jeweils zwei am Abend. Ja, wie geht der Astrologe nun vor? Er hat also hier ein Bild, Aszendent ist in einem bestimmten Zeichen, die Planeten verteilen sich auf bestimmte Zeichen, sind in bestimmten Feldern lokalisiert, bilden ganz bestimmte Aspekte miteinander und die Frage ist, wie komme ich nun von dieser Grafik zu einer Deutung? Das heißt, zu Aussagen über die Persönlichkeit eines Menschen. Darum geht es ja im Allgemeinen in der Astrologie. So, das geht in drei Schritten. Nach Auffassung der Astrologen verkörpert jeder Planet symbolisch eine ganz bestimmte, ich sag mal so ein Gesetz, ein Naturgesetz, so drücke ich es jetzt mal aus, ein Gesetz des Lebendigen. Ich hatte Ihnen das, glaube ich, schon einmal erläutert. Wenn man versuchen würde, das Phänomen Leben, lebendig sein, dieses Phänomen zu ordnen, und man würde nicht so vorgehen wie in den Naturwissenschaften, wie speziell in der Biologie, dass man biochemische, biophysikalische, bioelektrische Vorgänge und so weiter untersucht und analysiert, sondern man würde nach Prinzipien suchen, die so allgemein sind, dass sie für Leben generell gelten und nicht nur für einen ganz bestimmten Organismus, den ich jetzt gerade seziere. Dass sie für das Leben schlechthin gültig sind. Also ich suche nach prinzipiellen Notwendigkeiten dafür, dass Leben sein kann. Ich suche, wenn Sie so wollen, nach den Bestimmungsstücken, nach den Kategorien, die Leben kennzeichnen, mit denen ich Leben definieren kann, in Anführungsstrichen das Wort definieren, denn im Sinne einer mathematisch exakten Definition wird es sicher nicht gehen. Also ich suche nach grundlegenden Kategorien, die es mir erlauben, anhand dieser Kategorien das zu kennzeichnen, was man lebenden Organismus nennt. Diesen Versuch, die Biologie nach einheitlichen Grundprinzipien zu ordnen und so Leben zu verstehen, hat in diesem Jahrhundert, zu Beginn dieses Jahrhunderts, ein französischer Biologe mit dem Namen Français gemacht. Français hat die Ergebnisse seines Versuchs in einem mehrbändigen Werk mit dem Titel Bios niedergelegt. Und Thomas Ring, sicher einer der bedeutendsten, zumindest deutschsprachigen Astrologen unserer Zeit, Thomas Ring hat nun dieses System adaptiert und auf die Astrologie angewendet. Und ich möchte versuchen, dieses System von Thomas Ring in einer erweiterten Sichtweise jetzt Ihnen vorzustellen, denn Thomas Ring hat eigentlich, nach meinem Dafürhalten, Prinzipien formuliert, die man, wie ich Ihnen schon einmal erläutert habe, mit systemtheoretischem Vokabular heute noch allgemeiner formulieren kann. Die Astrologen sind also mit Thomas Ring der Auffassung, dass jeder Planet eine solche grundlegende Kategorie symbolisiert, symbolisch vertritt, die für das Leben bedeutsam oder notwendig ist. Jeder dieser Planetenprinzipien hat einen Namen bekommen von Français, und die hinter diesen Namen sich versteckenden Funktionen in ihrer Gesamtheit könnte man als eine Definition von Leben charakterisieren. Das sind also grundlegende Eigenschaften des Lebendigen. Und wenn man es systemtheoretisch ausdrücken will, würde man sagen, das sind Systemgesetze. Systemgesetze von Systemen, die selbstorganisierend sind. So nennt man solche komplexen Systeme, wie eben auch lebendige Systeme. Sie sind selbstorganisierend. Sie organisieren sich selbst. Es gibt dazu ein Buch von dem Herrn Jantsch, Jantsch, die Selbstorganisation des Universums. Dort beschreibt er unter systemtheoretischen Gesichtspunkten, allerdings hat er mit der Astrologie gar nichts am Hut, und das fällt auch das Wort nirgendwo, dort beschreibt er die Eigenschaften komplexer Systeme, wie sie zum Beispiel organische Systeme darstellen. Und er zeigt dort, dass es verblüffende Ähnlichkeiten, Strukturähnlichkeiten gibt zwischen komplexen Systemen, die im traditionellen Sinne als tot zu bezeichnen sind, reine chemische Strukturen, die sich aber verhalten wie Leben. Es sind selbstorganisierende Strukturen, die im strengen Sinne, so wie wir heute Leben definieren, eigentlich tot sind, die aber alle Merkmale, alle biologischen Definitionsmerkmale, die man für das Leben in Anspruch nimmt, auf sich vereinigen, die man eigentlich lebendig nennen müsste. Er zeigt dann, dass solche Strukturmerkmale für ganz, ganz einfache, zum Teil eben auch völlig unbelebte Systeme gelten, für Zellen, für ganze Organe, Organsysteme, wie der Mensch ein Organsystem ist, mit Herz, Leber und so weiter. Und jedes dieser Organe ist eine abgeschlossene, funktionierende Einheit, die auch außerhalb des Körpers, wie Sie wissen, zumindest eine Zeit lang in einer Nährlösung noch vollständig, selbstständig funktioniert. Jede Zelle lebt weiter, wenn man sie aus dem Körper extrahiert, in der entsprechenden Umgebungsbedingung. Also jede dieser Untereinheiten ist auf seinem Niveau lebensfähig, selbstständig und ist integriert in eine größere Gesamtheit. Und so ist unser Körper, der als ganzer Organismus für uns normalerweise das Ende dieser Strukturhierarchie darstellt, der ist wiederum integriert, nach Meinung von Jant und der Systemtheoretiker, in übergeordnete Ganzheiten, wie zum Beispiel bestimmte ökologische Systeme, bestimmte Gruppen aber auch, also Kollektive von Menschen, die sich zum Teil genauso verhalten, wie wären sie ein Organismus, und natürlich dann in das System Erde, ja, in das Gesamtsystem Erde. Und es zeigt sich, und das ist das Spannende bei dieser Betrachtungsweise, es zeigt sich, dass diese verschiedenen hierarchischen Ebenen, auf denen diese Systeme angesiedelt sind, alle auf jeder Ebene alle Eigenschaften haben, die im Prinzip Eigenschaften sind, die wir vielleicht als spezifisch menschlich oder als spezifisch zumindest für komplexe Wesen wie meinetwegen ein Tier kennzeichnen würden. Das sind die Eigenschaften, die die Astrologie auch unter diesen Symbolen zusammenfasst. Zum Beispiel finden wir diese Eigenschaften in einem, in kleineren sozusagen, ich sag mal, in kleineren Einheiten wie Zellen und Organe. Organe oder Zellen als einzelne Bestandteile meines Körpers haben eine eigene Intelligenz. Sie handeln, also wenn man ihr Verhalten untersucht, zeigt sich, wenn man versuchen würde, dieses Verhalten zu definieren, dass es dann der Definition intelligentem Verhalten absolut sich damit deckt. Dass wir also intelligentes Verhalten sehr schwer anders definieren oder so definieren können, dass es nicht auch auf dieses Verhalten dieser Organe anwendbar ist. Genauso wie es uns unmöglich ist, Leben so zu definieren, dass es nicht auch auf diese unbelebten Systeme aus der Chemie anwendbar ist. Wir können keine Definition finden, die dem Leben einerseits gerecht wird und andererseits diese Systeme ausklammert. Nun wären wir ja vielleicht noch in einem gewissen Sinn bereit zu sagen, dass vielleicht Subsysteme unseres Organismus eine eigene, in Anführungsstrichen, Intelligenz haben. Denken Sie an das vegetative Nervensystem, das funktioniert ja auch im Schlaf und irgendwie von allein. Und wir wissen ja, dass bestimmte komplexe Zusammenhänge auch gar nicht unbedingt des Gehirns bedürfen. Die sind sozusagen neuronal verschaltet. Nur der Jansch zeigt, dass diese Intelligenz auch Systemen eine Eigenheit von Systemen ist, die Kollektive von Menschen oder gar von Ökosystemen beinhaltet. Ich möchte Ihnen das zum Teil einfach durch Zitate einmal veranschaulichen. Ich zitiere: Wohl zum ersten Mal in der Geschichte des menschlichen Geistes eröffnet sich ein Ausblick auf eine bisher nicht geahnte Einheit des Weltbildes. Seine obersten Leitprinzipien sind überall die gleichen. Ob es sich nun um unbelebte Naturdinge, um Organismen, um seelische oder schließlich gesellschaftlich-geschichtliche Vorgänge handelt. Es gibt gewisse allgemeine Prinzipien, die für Systeme aller Art gelten. Das heißt, die aus der Wechselwirkung von Elementen auftreten müssen, so verschieden die zu einem System zusammengefügten Elemente im Einzelfall auch sein mögen. Das ist ein Zitat von Bertalanffy aus dem Jahre 1959. Bertalanffy ist ein Biologe, ein sehr bekannter Biologe, der in den 40er Jahren die Systemtheorie entwickelt hat. Eine der aufregendsten Konsequenzen der Erkenntnisse der Systemtheorie ist, wie ich Ihnen gerade versucht habe zu schildern, die These von der Universalität der Intelligenz. Ich zitiere wiederum: Es gibt keinen Grund, das intelligente Bewusstsein eines Infusoriums, einer Pflanze, eines Makromoleküls für konfuser oder ungenauer zu halten als die Intelligenz eines Menschen. Zitat Ende, Ruja 1977 hat er das geschrieben, jemand, der sich intensiv mit der Systemtheorie beschäftigt hat. Und in Bezug auf die Intelligenz sogenannter geografischer Systeme, also Ökosysteme, meint der Wissenschaftler Armand 1972, ich zitiere: Selbst der unbefangene Beobachter kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass solch geregeltes Verhalten, wie es die angeführten Beispiele zeigen, die er dort erwähnt hat, von einem Programm gesteuert werden muss, das die Reihenfolge der Vorgänge bestimmt. Da Flusssysteme, Gletscher oder Waldgebiete keine Programmspeicher im technischen Sinne besitzen, kann das Programm nur in der Struktur dieser Systeme selbst begründet liegen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, was der da schreibt. Der sagt, dass Waldgebiete eine intelligente Reaktion zeigen. Ein ökologisches Gesamtsystem, ein Teich, hat Intelligenz, sagt der im Jahre 1972, nicht 1750. Und der sagt das als Konsequenz seiner unter systemtheoretischen Gesichtspunkten durchgeführten Forschungen in Bezug auf ökologische Systeme, auf geografische Systeme. Es erhebt sich also die Frage, was meint denn Intelligenz? Die wird in diesen Büchern, aus denen ich dort zitiert habe, natürlich ausführlich diskutiert. Ich möchte Ihnen veranschaulichen, wie fragwürdig unsere Vorstellung, dass die Intelligenz eines solchen Gebildes bedarf, dieser grauen Zellen mit vielen Windungen sozusagen aufgewickelt. Die Fragwürdigkeit dieser Vorstellung möchte ich Ihnen demonstrieren, indem ich Sie bitte, sich einmal die Frage vorzulegen, was das eigentlich ist, das Ich. Wenn ich sage, ich spreche, dann frage ich Sie, wer spricht da? Wer? Also, ich zerteile meinen Körper, oder nicht, ich vergrößere mal meinen Körper, gehe mit einem Mikroskop an ihn heran. Und jetzt stellen Sie sich bitte vor, ich vergrößere ihn so weit, dass ich die einzelnen Moleküle, oder wenn Sie wollen, meinetwegen die einzelnen Atome sehen kann. Was schätzen Sie, wie ich dann aussehe? Sie würden mich schlecht noch erkennen. Ich bin dann, wenn Sie so wollen, ein Haufen, der sehr viel Ähnlichkeit hat mit einer Galaxie. Ich bin ein Kugelhaufen mit einigen Myriaden von einzelnen Sternen, die Sie als Atome meinetwegen identifizieren können. Und diese Sterne sind unendlich weit voneinander entfernt, wie die Sterne in unserem Weltall. So, und jetzt frage ich Sie, jetzt haben Sie diesen Haufen von Myriaden von solchen Sternen. Und jetzt sagen Sie mir, wer ist ich? Wenn ich sage, wer, wo, wo ist das? Wo dazwischen? Was ist das, wenn ich diesen Arm hebe? Das ist sozusagen ein Meer, ein Kosmos von Molekülen. Ja? Der bewegt sich synchron. Jetzt sagen Sie mir, von diesen unendlichen Entfernungen von einem Atom zum nächsten, wie kommt mein Wille von da bis da unten in die Fingerspitzen? Da sind doch unendliche Entfernungen dazwischen. Wie geht denn das? Wo sitzt denn dieser Wille, ich, der was will? Und wie übersetzt er sich? Wenn irgendjemand behauptet, das seien triviale Fragen, dann hat er die Sache wirklich nicht verstanden. Es ist ein Mysterium. Die Frage, wie mein Wille, den ich subjektiv als Wille empfinde und erlebe, wie der in meinen Zehenspitzen kommt, wenn ich den jetzt wie jetzt gerade einmal ein bisschen biege, diese Frage ist genauso mysteriös wie die Frage, wie ein Teich einen Willen haben kann, der vielleicht dazu führt, dass eine ganz bestimmte Tiergattung ausgerottet wird in diesem Teich. Oder wie vielleicht die Erde als Organismus ein Symptom produzieren kann, AIDS, das vielleicht dazu dient, die Menschheit, da sie sich mit dem Atomkrieg anders entschieden hat, sich nicht zu vernichten, auf diese Weise zu dezimieren. Ja? Also das ist nicht weniger mysteriös. Also gewöhnen Sie sich, zumindest mal für die Zeit dieser Stunden, in denen ich mit Ihnen spreche, gewöhnen Sie sich also an den Gedanken, dass Intelligenz ein umfassenderes Phänomen ist, als das, was Sie üblicherweise als unsere Verstandestätigkeit darunter verstehen oder wie Sie das bisher gesehen haben. Und wenn Sie jetzt dieses Phänomen, intelligentes Verhalten, das wäre zum Beispiel ein solches Prinzip solcher selbstorganisierender Systeme, auch unbelebte Systeme handeln in diesem Sinne intelligent. Wenn Sie das zum Beispiel betrachten, dann haben Sie ein Beispiel für das, was in der Astrologie mit dem Planeten Merkur verknüpft wird. Merkur vertritt dieses Prinzip, hier ist es Ökonomie genannt. Merkur vertritt, symbolisiert sozusagen dieses Prinzip, dieses Naturprinzip oder ich sage dieses Naturgesetz. Dieses Naturgesetz, das für Systeme aller Art, wenn sie einen hinreichenden Komplexitätsgrad haben, für Systeme aller Art gilt. So, also die Planeten verkörpern bestimmte Arten von Naturgesetzen. Wir haben in der Physik, kennen wir seit Newton die Gesetze der Mechanik. Das sind im Prinzip alles Gesetze, in denen funktionale Zusammenhänge zwischen zwei Messgrößen oder zwei oder mehr Messgrößen hergestellt wird. Die sind deterministisch sozusagen. Wir wissen seit langem, obwohl auch große Geister zur Zeit Newtons den Unsinn versucht haben, den menschlichen Organismus etwa rein mechanisch zu verstehen. Wir wissen seit langem, dass diese Gesetze zur Beschreibung der Phänomene in der Natur weiß Gott nicht reichen. Wir kennen in der Physik daher in neuerer Zeit auch Gesetze statistischer Natur. Das sind Gesetze, die beziehen sich auf Verhaltensweisen von Systemen, in denen die große Zahl sozusagen dominiert. Die kinetische Gastheorie, also das Verhalten von vielen, vielen, vielen Hunderten von Milliarden Atomen erzeugt das, was man unter Druck, sozusagen makroskopisch unter Druck dann subsumiert. So, nun gibt es neben diesen beiden Formen, die wir aus der Physik und der Naturwissenschaft kennen, nach Meinung der Systemtheoretische eine dritte neue Klasse von Naturgesetzen. Und diese Naturgesetze nennt man eben die Systemgesetze. Sie sind von ihrem Status her nichts anderes als die Naturgesetze der klassischen Physik oder die Naturgesetze der stochastischen, also die stochastischen Gesetze in der Physik. Sie sind genau dasselbe. Es sind Gesetze, in denen systematische Zusammenhänge über das Verhalten der Natur ausgedrückt werden. Und diese Gesetze, diese Naturgesetze über das Verhalten von komplexen, selbstorganisierenden Systemen, diese Naturgesetze sind in der Astrologie schon seit einigen tausend Jahren in einem anderen Vokabular, als es die Systemtheorie benutzt, niedergelegt worden, in Gleichnissen. Und es ist faszinierend, wenn man systemtheoretische Bücher liest, die Autoren, so gebildet sie auch sind in den Naturwissenschaften, wenn sie die Eigenschaften von Systemen beschreiben, kommen sie um die Gleichnisse nicht herum. Es gibt einen Grad an Komplexität, der es nicht mehr erlaubt, Dinge so eindeutig zu definieren und zu formulieren, wie wir das aus den Wissenschaften normalerweise gewöhnt sind. Es geht dann einfach nicht mehr. Die Psychologen, die kennen das ja seit langem, ne? Die bemühen sich ja, das Phänomen Seele oder menschliche Psyche zu formulieren, und von allen Naturwissenschaftlern sind sie ja auch jahrzehntelang belächelt worden und sind als Wissenschaft überhaupt nicht ernst genommen worden, weil sie eben die Dinge nicht präzise definieren konnten. Kann man eben nicht. Man muss andere Wege gehen. Gut, die Astrologie hat, wie gesagt, dieses Wissen, das heute in dem Vokabular der Systemtheorie wieder neu dargestellt wird, was wiederentdeckt wurde, in alten, in Bildern, in Allegorien tradiert. Und dort begegnen uns nun, wie gesagt, bestimmte Grundfunktionen, die wir in der Systemtheorie zum Teil von Leuten, die wirklich überhaupt keine Ahnung haben, dass da vielleicht eine Beziehung zur Astrologie auch bestehen könnte, völlig neu entwickelt wurden und mit anderen Namen versehen wurden. So, der Astrologe hat nun also, wenn er das Horoskop hat, dann hat er 10 verschiedene Planeten und jeder dieser Planeten verkörpert also ein biologisches Grundprinzip. Er hat praktisch so eine Art, wie könnte man das sagen, so eine Art von Karte, die Bestandteile, aus denen jeder Organismus zusammengesetzt ist, oder die Gesetze, sagen wir es mal besser so, so müsste man sagen. Die Gesetze für jeden Organismus sind immer dieselben natürlich. Die Prinzipien, die für das Leben notwendig sind, sind für alle organischen Systeme dieselben. Alle Menschen haben ein Horoskop mit 10 Planeten. Da unterscheiden sie sich nicht. Jetzt ist die Frage ja, was unterscheidet denn die, wenn die Systeme nach bestimmten Gesetzen funktionieren? Was ist denn das, was die verschiedenen Systeme, und wie drückt sich das im Horoskop auch aus, unterscheidet? Nun, dazu haben die Astrologen die Tierkreiszeichen. Was sind nun diese Tierkreiszeichen? Jedes dieser Naturprinzipien, wie zum Beispiel das Prinzip Ökonomie, das Intelligenzhafte sozusagen in der Natur, jedes dieser Naturprinzipien kann sich natürlich auf unendlich vielfältige Weise konkret realisieren. Die Art und Weise, wie die jeweiligen Naturprinzipien in einem konkreten Organismus wirken, die Art, der Modus, der Stil, der wird durch die Stellung dieser Planeten in den Tierkreiszeichen angedeutet, symbolisiert. Ich möchte Ihnen das an einem Beispiel deutlich machen. Nehmen wir den Mars. Der Mars verkörpert ein für alle lebendigen Systeme notwendiges Grundprinzip, das Francais und Thomas Ring Selektion genannt haben. Selektion. Das ist die Notwendigkeit, sich in Konkurrenz mit anderen lebenden Systemen am Leben zu erhalten, sozusagen. Jedes Lebewesen, jeder Organismus, jedes System steht in einer natürlichen Konkurrenz zu anderen Systemen, denen dieses System nämlich Lebensraum wegnimmt. Wo ein Körper ist, kann nicht gleichzeitig ein zweiter sein. Auf unserer Erde sind die Ressourcen knapp. Wir müssen uns also darum streiten, wer sie kriegt. Also, alles Leben trägt in sich, sonst kann es gar nicht existieren, diese Tendenz, sich zu behaupten. Und diese Grundtendenz, in Anlehnung an Darwin Selektion genannt, diese Grundtendenz wird durch Mars verkörpert. Mars symbolisiert also den Teil meiner Persönlichkeit, der mich drängt, mich durchzusetzen. Antrieb und Durchsetzungskraft nennt es als psychischen Ursachverhalt Thomas Ring. So, die Art und Weise der Selbstbehauptung ist nun, wie Sie wissen, bei den Menschen sehr, sehr verschieden. Es gibt sehr viele mögliche Dimensionen, hinsichtlich derer man die Art, wie sich jemand durchsetzt, charakterisieren oder unterscheiden kann. Nehmen wir mal als Dimension einfach die Dimension der Intensität, der Dynamik. Dann würde, um ein Beispiel zu nennen, dann würde vielleicht, da habe ich ein Dingchen, dann würde vielleicht ein, ich kann das Ding nicht abstellen, na, das sehen Sie auch so, hoffe ich, dann würde vielleicht ein Mars, wenn wir den Mars, also stellen wir uns hier mal vor, das muss ich so herum machen, so hier sei die Intensität der Äußerung eines Impulses. Ja, das sei da und das sei hier die Zeit. So, jetzt stellen wir uns vor, jemand habe den Mars im Widder. Dann ist das jemand, der hat eine sehr, sehr hohe Anfangsenergie. Das heißt, der springt unheimlich rasch an. Ja, die Art und Weise, wie er sich behauptet, ist sofort mit aller Kraft auf etwas stürzen und siegen oder eben Niederlage. Ja? Also es ist jemand, der springt wahnsinnig schnell auf etwas an und ebenso rasch lässt aber diese Energie auch wieder nach. Das wäre eine ganz bestimmte Form der Äußerung dieses Selbstbehauptungswillens oder eine Form der Äußerung seiner Energie, seiner Aktivität, hohe Anfangsenergie, rascher Abfall, wenn er nicht zum Ziel gekommen ist. Als ein Beispiel. Und jetzt stellen wir uns im Gegensatz dazu vor, es sei der Mars im Steinbock. Hier wieder die Intensität und hier die Zeit. Das ist nun jemand, der kommt ziemlich langsam in Gang. Das braucht so seine Zeit, bis der so in Gang kommt. Aber wenn der dann mal in Gang gekommen ist, das Blatt ist hier zu Ende, ne, dann geht das also weiter und weiter und der ist stur und kann Ewigkeiten ausharren und hat überhaupt gar keine Schwierigkeiten, lange, lange, lange etwas durchzuhalten, auf die Erfüllung eines Wunsches zu warten und so weiter. Also der Mars im Widder, das wäre der Eroberertyp, so eine Burg, die wird eingenommen. Ne? Mit aller Macht wird die gestürmt und dann wird die eingenommen. Jemand, der den Mars im Steinbock hat, der sagt, wir bleiben hier, wir belagern die, wir können warten, die hungern mal aus. Das ist eine ganz andere Strategie, führt aber, wie Sie wissen aus der Geschichte, auch durchaus zum Ziel. Es gibt bestimmte Situationen, da braucht man Leute mit Mars im Widder. Situationen, in denen schnelles Handeln, Entschiedenheit, ein Stück weit vielleicht auch sowas wie Risikofreude und so gefragt sind. Und dann gibt es andere Situationen, da würde man mit dieser Art Verhaltensweise nur seine Energie vergeuden. Da braucht man Leute mit Mars im Steinbock, die geduldig ausharren, bis die Leute da oben nur noch Haut und Knochen sind und dann ergeben sie sich schon. Ja, so. Also Sie sehen an diesem Beispiel ein und dasselbe Grundprinzip, nämlich Behauptung, Selbstbehauptung, Durchsetzung der eigenen Interessen, Durchsetzung der eigenen Bedürfnisse. Ein und dasselbe Grundprinzip äußert sich in je unterschiedlicher Art und Weise. Und die Art und Weise, in der sich das Grundprinzip äußert, die ist, wie gesagt, durch die Stellung der Planeten in den Tierkreiszeichen angegeben. So, was haben wir nun? Wir haben also 10 verschiedene Prinzipien, 10 verschiedene Lebensprinzipien und der Astrologe kann nun aus der Stellung der Planeten in den Tierkreiszeichen sagen, in welcher Art jedes dieser Prinzipien sich behaupten oder hier das Intelligenzhafte, die Art, wie ich mein Leben pragmatisch, ökonomisch, einrichte. Der Astrologe kann also etwas darüber sagen, wie hinsichtlich dieser verschiedenen Grundkräfte, Grundprinzipien meiner Persönlichkeit dieser Mensch gelagert ist. Man nennt das, wenn man das alles so zusammenfasst, so ein Mischmasch, dann sagt man das Temperament dieses Menschen. So könnte man sagen. Ne? Ein Aspekt dieses komplizierten Bildes, das dann entsteht, könnte man sagen, ist das Temperament. Der eine ist mehr so heißblütig, wenn man an den Mars denkt, jetzt an das Beispiel, das ich gerade gebracht habe. Der andere ist mehr wie soll man den nennen? Ich weiß es nicht, fällt mir gerade kein... Ja, pragmatisch ist der Heißblütige vielleicht auch, aber der ist mehr abwartend oder er ist mehr stur oder wie, ich weiß nicht, fällt mir im Moment kein Wort ein. Ja? Also, ich kriege dann ein sehr differenziertes, schattierungsreiches Bild, denn diese Frage der Dynamik beantwortet sich ja für jeden Planeten. Ne? Für jede der betreffenden seelischen Grundfunktionen bekomme ich also ein Gespür dann dafür durch die Stellung im Tierkreis, wie dieser Teil der Person sich manifestiert. Das heißt also, astrologisch gesehen gibt es nicht das Temperament eines Menschen. Der Astrologe würde sagen, das Temperament ist sehr unterschiedlich, je nachdem, auf welchen Lebensbereich es sich bezieht. Es kann jemand zum Beispiel, wenn es um die selbst darum geht, sich selbst durchzusetzen, dann kann er dieser Mars im Steinbock-Typ sein, ne? Jemand, der also die Burgen belagert. Im Reden kann er aber durchaus ein Schnellschwätzer sein, wie ein Maschinengewehr. Ja? Das sind zwei verschiedene Bereiche. So, das sagt mir also die Stellung der verschiedenen Planeten im Tierkreis. Nun steht jeder Planet ja auch in einem dieser sogenannten Felder oder Häuser. Diese Häuser nun verkörpern wiederum Grundprinzipien des Lebendigen, und zwar, wie könnte man das sagen, vielleicht sowas wie allgemeinen Aktivitätsbereiche, sagen wir es mal so, Aktivitätsbereiche, die für Leben notwendig sind. Jetzt nicht Kräfte, also nicht Antriebe, die Planeten, die verkörpern mehr so Antriebe, sondern Bereiche, Sphären, in denen ich etwas tue. Beispiel: Alle Organismen sind darauf angewiesen, dass sie einen Stoffwechsel haben, dass sie sich Nahrung verschaffen, Input. Also Input nennt man es, wenn es da oben hingeht, ne, aber ist ja auch Nahrung. Also alle Organismen nehmen etwas aus der Umwelt auf, von dem sie sich ernähren. Sie sind auf eine materielle Basis ihrer Existenz angewiesen. Und die Form, wie ich diesen Aspekt meines Lebens, wie ich den realisiere, der wird durch die Stellungen von Planeten im zweiten Feld angedeutet. Die Art meiner Lösung dieses Problems, materielle Sicherung meiner Existenz. Oder um ein anderes Beispiel zu nehmen, alle Wesen, alle Organismen, so ist das nun mal, Leben, nur Leben bringt Leben hervor. Also alle Organismen haben Eltern oder haben irgendwie Vorfahren, sagen wir es mal so. Wir können Leben noch nicht künstlich erzeugen. Und das Verhältnis zu diesen Vorfahren, das Verhältnis zu dieser Dimension der Existenz, dass ich abstamme, das wird durch Konstellationen im vierten Feld ausgedrückt. Für alle Organismen gilt, dass sie natürlich auch Gegenüber haben. Es gibt nie nur eine Zelle, es gibt immer viele und nur einen Tiger, sondern mehrere, mit denen er sich streiten muss oder auch nicht. Das ist im siebten Feld ausgedrückt, zum Beispiel. Oder um ein letztes Beispiel zu nehmen, alle Organismen werden in einen sozialen Verband hineingeboren, in eine kollektive Struktur. Die Hühner auf dem Hühnerhof in eine Hackordnung hinein, in die sie sich einordnen müssen. Ja? Mein Verhältnis, meine Art mit diesem Thema...